freue mich sehr, heute zum ersten Mal Gast in dem Projektraum zu sein, Gast auch in Kleinwarin, das mir durch Gespräche ein kleines Stück vertraut, aber eben überhaupt nicht erfahrbar war bis jetzt. Deswegen zunächst herzlichen Dank an dich, Holger, für die Einladung und an dich, Marc, für das Vertrauen, dich einzulassen, sozusagen auf meine Beobachtung, die, das hoffe ich doch, an einigen Stellen diese Ausstellung streifen. Für mich war das eine Trockenübung. Marc Wiesel, der, das habe ich tatsächlich erst vor einer ganz kurzen Zeit erfahren, hier auch dauerhaft, jedenfalls mit einem Zweitwohnsitz, wohnt, hier gemeldet ist und selbstverständlich in Mecklenburg durch eine ganze Reihe von Ausstellungsbeteiligungen, unter anderem eben im Staatlichen Museum in Schwerin auch, in der Kunsthalle Rostock auch im Projekt. Er war auch im Edvard-Munk-Haus mit einer Arbeit vertreten, bekannt ist und in einem Netzwerk auch von Künstlerinnen aufgenommen ist. Hat zum ersten Mal eine Einzelausstellung hier in diesem eben doch relativ neuen Projektraum. Und als ich gebeten wurde oder gefragt wurde, ob ich mir vorstellen kann, mich mit dieser Ausstellung zu beschäftigen, war das, und deswegen komme ich nochmal drauf zurück, tatsächlich eine klassische Trockenübung. Man ruft sofort ab. Was habe ich denn da eigentlich noch als Bild im Kopf? Woran erinnere ich mich? Was sind seine Kunstwerke, die mir tatsächlich auch nach einer längeren Distanz sehr vertraut erscheinen? Marc Wiesel hat sofort ganz verlässlich alle Sachen, vielleicht nicht alle, aber ein Großteil von Arbeiten im Überblick in diesem wunderbaren Katalog zwischen den Zeilen verpackt, an mich gesandt, einige Broschüren dazu und ich hatte die Möglichkeit, mich also sehr trocken schwimmend in diesen in das Werk Labyrinth, sage ich mal, einzuarbeiten. Ich habe von Marc zu einem relativ frühen Zeitpunkt, da konnte ich mich noch gar nicht damit im Detail beschäftigen, das Ausstellungskonzept geschickt bekommen und war ein bisschen verwundert über den Titel, weil der Titel führt unmittelbar tatsächlich in nochmal ein labyrinthisches Werk ein. Sie alle kennen den Titel Looking for Inspired by. Jetzt muss die Lesebrille kommen. In meiner übertragenen Übersetzung heißt es vom Suchen und vom Finden. Ich war überrascht deswegen, weil der Titel etwas suggeriert, das uns auf eine alltägliche Handlungsweise zurückwirft. Deswegen meine Überraschung, alltäglich das Suchen und das Finden und gleichzeitig beschreibt dieses Looking for Inspired by eben auch den elementaren Prozess seiner künstlerischen Praxis. Das Suchen und Finden sind entscheidende Formen unserer Orientierung und gleichzeitig unserer Selbstvergewisserung. Wir suchen im täglichen Leben immer nach Dingen und nach Zeichen, auf die sie verweisen, ebenso aber nach Stellen und nach Wegen, die zu ihnen führen. Wir sind auf unterstützende Navigationssysteme in unserem Alltag eben angewiesen, die unseren gegenwärtigen Standort, aber auch unseren Standpunkt festhalten und gleichzeitig auch die Veränderung, den Richtungswechsel sozusagen oder Perspektivenwechsel feststellen. Suchen müssen wir, weil das, was wir sehen, immer auch anderes verdeckt. Die Frage, was steckt in und was steckt hinter den Werken? Was jenseits unserer Wahrnehmung? Diese Fragen begleiten uns als Betrachter und Besucher dieser Ausstellung bereits bei der ersten Begegnung mit der Kunst von Marc Wiesel. Die Ausstellung im Kleinwariner Projektraum der Galerie Wolkenbank spiegelte eben den Kosmos der künstlerischen Denkräume und Konstruktionen, die das Werk von Marc Wiesel öffnet. In einer ganz präzisen und wirklich auch sehr, rhythmischen Weise, würde ich mal sagen, wieder. In allen Arbeiten entdeckt man, ich würde es nennen, kulturelle Texturen. Was heißt das? Also das sind Referenzen, Zitate für eine bildraumübergreifende Kommunikation, quasi für ein Zwiegespräch in verschiedenen Ebenen zwischen den Betrachtern und dem Kunstwerk. Die Kunst entsteht hier nicht in einem Vakuum und findet nicht isoliert im Kunst außen statt, sondern sie entwickelt sich in einem Prozess, im Rollentausch, unter anderem auch zwischen dem Werk und dem Betrachter. Das war ein Punkt, auf den hat Marc Wiesel mich nochmal in einem kurzfristigen Telefonat darauf hingewiesen, dass tatsächlich das, was wir sehen in diesen verschiedensten Arbeiten und Werkgruppen, immer wieder anders gesehen werden kann und tatsächlich auch die Frage stellt, oder man auch die Frage stellen darf, wer entscheidet hier eigentlich, was man sieht, was die Kunst ist? Ist es vielleicht der Betrachter, ist es der Besucher oder hat der Künstler alleine die Autorität, eine bestimmte Perspektive auf seine Arbeit auch festzulegen? In dieser Ausstellung verweben auf eine besondere Weise tatsächlich Arbeitsskizzen mit virtuosen Notizen. Die sind sprachlich, dort beispielsweise das kleine Quadrat, schwarzer Text auf weißem Grund, Notiz Nummer 1, nein, Nummer 4, glaube ich, das ist die Notiz Nummer 2. So geht es weiter. Also wenn ich hier den Begriff der Notiz einführe, dann ist das unmittelbar übersetzbar und Sie verstehen es, weil es Schrift tatsächlich darstellt. Notizen sind für Marc Wiesel aber genauso seine fotografischen Studien, die er in diesem Ausstellungskontext eben Begleitbilder nennt. Und diese Arbeitsskizzen, Notizen und Begleitbilder sind mit den Kunstwerken in der Ausstellung auf Augenhöhe. Auch das ist ganz besonders. Eine Skizze, eine Arbeitsskizze sozusagen, das wären zum Beispiel, verweise mal, kleineren Arbeiten, bleibt für Marc Wiesel eben nicht in dem Entwurf verhaftet, sondern sie behauptet sich in der künstlerischen Praxis von Marc Wiesel, der die Kunst mit ihren Referenzen, Querverweisen, Datentransfers und Auslagerungen hinterfragt. Zitat, auch seine Herangehensweise als Architekt geschult, ist eben sehr stark auch vom Raum, von der Architektur geprägt. Vom Entwurf gedacht, kontextuell, räumlich und geschult im architekturkritischen Diskurs der 90er. Das Kunstwerk wird Schauplatz der Vermittlung in Form und in Inhalt, wenn auch in mehrfach gebrochenen Mustern in dieser Ausstellung. Ich habe mich gefragt, nachdem ich die ersten Fotos gesehen habe vorgestern, und zuvor tatsächlich eine im Computer entstandene Arbeitsskizze. Auch gibt es hier einen Anfang, gibt es ein Ende, gibt es innerhalb der unterschiedlichen Werke, die gezeigt werden, eine sozusagen Wertigkeit, baut sich die Ausstellung langsam auf, kulminiert sie in einem bestimmten Werk auf. Marc Wiesel hat mich, aber genauso den Holger als Galeristen, oder hat uns eine Hilfe gegeben, um diese Ausstellung zu denken und eben auch räumlich zu verstehen. Deswegen möchte ich auf zwei Arbeiten verweisen, die Sie in dem Teil finden. Es sind lizenzierte Kunstdrucke hinter Acryl und, das ist entscheidend für mich und spannend, in einem Wunschmaß. Mondrians Komposition Nummer 3 und Komposition Rot-Blau, Punkt, Punkt, Punkt. Diese beiden Arbeiten bestimmen den Rhythmus dieser Ausstellung. Sie sehen neben den gelben, roten und blauen Flächen, quadratisch und rechteckig, Linien, die ganz typisch für die meisten von Mondrians Arbeiten durch das Werk gehen. Die Linie definiert, rhythmisiert und sie baut den Raum. Theoretisch im Weiß des Papiers, das kennen alle, wo sie eine dritte Dimension eröffnet. Genauso tut sie das in diesem vorhandenen Raum. Und dann kommt da einer und setzt seine Linien nochmal gedanklich in den Raum. Als sei das ein Blatt Papier. Er baut weiter, fügt insgesamt mehr als 60 Arbeiten in die Lineaturen des Raumes, setzt Kontrapunkte und lässt das Gegebene und das Dahingesetzte in einen offenen Dialog treten, der sich aus den verschiedenen Raumperspektiven immer wieder neu gestaltet. Lässt man sich als Betrachter auf die Möglichkeiten im Raum ein, dann verlieren sich die klassischerweise vom Werkformat gesetzten Begrenzungslinien. Und das ist eine ganz spannende Beobachtung eigentlich, dass sozusagen das Werk an unterschiedlichsten Stellen immer über das Werk hinausreicht. Das erschließt sich möglicherweise hier noch nicht ganz, aber wenn Sie im Ausstellungsrundgang später sich vor den Textilarbeiten befinden, schräg gegenüber dort, und versuchen in die einzutauchen, dann werden Sie verstehen, was ich meine, weil es eben Korrelation, sozusagen zusätzliche Setzung an das eigentliche Bild geht und oder gibt und das Bild sozusagen den Rahmen, den eigentlich der Bilderrahmen auch vorgibt, diese Begrenzung verlässt. Ganz intuitiv, ganz fließend und nochmals virtuos. Wir haben bestimmte Erwartungen, wie ein Kunstwerk sich im Raum verhält. Räume wie auch dieser tragen Benutzerhinweise in sich. Es gibt die Türen, es gibt die Fenster, es gibt die Balken hier. Die geben uns im Grunde genommen eine Bewegungsrichtung vor. Die Höhen und Tiefen bestimmen normalerweise die Benutzbarkeit auch eines Raumes. Aber die Architektur von rechten Winkeln und geschlossenen Grundrissen nutzt nur ein kleines Segment dessen, was ein Raum eigentlich sein könnte. Und da sieht man wieder den Architekten, der eben um die Ecke sozusagen auch denkt. Die Lineaturen, die Mondrians Komposition Nummer 3 und Rot-Blau, Punkt, 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 festhalten, verlängern virtuell den Raum und Marc Wiedel macht uns Vorschläge einer szenografischen Ordnung für seine Ausstellung, in der die Arbeiten weiterer Werkgruppen im Wechsel mit den Arbeitsskizzen und den Notizen, ich würde meinen, recht unorthodox positioniert sind, da sie sich auch dem Kanon der Objekt-Raum-Beziehung gekonnt entziehen. Wenn Sie eben die Positionierung, die Hängung dieser Arbeiten anschauen, dann fällt Ihnen plötzlich auf, dass nicht wie in einem Museum eben in einer gesetzten Höhe und auch vertrauten Bildhöhe für uns die Arbeiten erscheinen, sondern sagen, virtuell müssen sie diesen Linien folgen aus genau den beiden Mondrian-Arbeiten und dann erklärt sich die Setzung der Arbeiten im Raum. Manchmal, das ist jedenfalls mein Eindruck, an verschiedensten Stellen, etwa bei der Bodenarbeit gegenüber und auch in der auf der Tapetenwand, sozusagen, geht Marc Wiesel sehr locker mit diesem Prinzip der Lineaturen und der Setzung um. Aber im Grunde genommen können wir uns eben an erstmal der Idee der Linie im Raum und der Setzung der Arbeiten auf oder mit dieser Linie sehr gut orientieren. Ein weiteres wichtiges Element für die Arbeiten von Marc Wiesel ist der Text. Der Text im Raum. Raum ist in den literarischen, kanonischen Texten von Marc Wiesel nicht nur Ort der Handlung, sondern es ist eben auch ein, würde ich meinen, kultureller Bedeutungsträger. Seine Arbeit am, mit und auch gegen den Kanon, der Texte, die er verwendet, leitet uns zum Lesen des Bildraums und lässt den Text an Raum gewinnen. Marc Wiesel geht es tatsächlich nicht um die Lesbarkeit oder das Interpretieren in einem klassischen Duktus. Wir müssen uns also nicht fragen, interpretieren wir noch oder lesen wir schon? Die Arbeiten Hamlet's Studies auf der linken Seite, Entschuldigung, die zwischen 2012 und 2022 entstanden sind, die Romeo Studies 2013 bis 2020 und die Faustian Studien 2019 und 2023 sowie das A und O der Offenbarung sind aus dem Interesse Marc Wiesels an formalen Zusammenhängen von Sätzen, Wörtern, Buchstaben und Interpunktion in meistens langen Zeiträumen entstanden. Die Auseinandersetzung mit dem Text begann manchmal mit einer Initialzündung, so hat er es mir erzählt, oder zufällig im Fall von A und O, Alpha und Omega der Offenbarung, und führte folgerichtig über das Inhaltliche hinaus, indem Marc Wiesel durch multiple Exkurse in den Text die räumliche Dimension des Textes erfasst. Wenn man sich mit den Arbeiten beschäftigt, dann kommen unweigerlich Fragen. Was ist hier eigentlich Sprache? Was ist Kommunikation? Was will der Künstler uns damit sagen? Hat die Verkürzung eines Textes eine sprachliche Reduktion zur Folge? Es ist nicht verwunderlich, dass Marc Wiesel in seinen Textarbeiten sich mit kanonischen Texten auseinandersetzt. Der Begriff des Kanons beschreibt eben einen Korpus, einen Körper von Texten, die für wertvoll erachtet werden und deren Überlieferung Konsens, ein kultureller Konsens ist. Marc Wiesel führte einen Dialog mit seinen Kunstwerken vom Moment des Entstehens. Der Prozess der Bildwerdung beginnt mit der Idee und Sprache, die wörtlich dekonstruiert wird und in ihre elementaren materiellen Bestandteile zerlegt wird. Buchstaben und Leerstellen. Nicht nur das lesbare Laute, sondern die Stille eines Textes. Je mehr man sich mit den Textarbeiten von Marc Wiesel beschäftigt, umso stärker drängt sich die Frage nach dem Ursprung und der Bedeutung seines Materials auf. Was ist für ihn ein Text? Wird der Text als eine sprachliche Form einer kommunikativen Handlung verstanden, ist er nicht immer hörbar. Und genauso wenig materialisiert sich die Sprache oder die Form von Dingen zwingend als Text. In den Textarbeiten von Marc Wiesel, nochmal die Hamlet-Studies, Romeo und Julia-Studien, Goethes Faust, kann man formal gesehen Übersetzungsarbeiten verstehen. Eine Übersetzung ist, das ist eines von zwei kleinen Zitaten nach Walter Benjamin immer hochpolitisch, weil sie eben Machtverhältnisse auch direkt innerhalb einer Sprachbildung anspricht und sichtbar macht. Die Übersetzung von Marc Wiesel untersucht geradezu spielerisch konsequent Form und Inhalt. Er analysiert und überschreibt das Textmaterial in verschiedensten Prozessen, filtert, fragmentiert, lässt aus, verdichtet und aktualisiert, da wo die Zeichen übrig bleiben, ihre Verhältnisse zueinander. Der Text wird sozusagen verschiedensten Handlungen unterzogen. Schicht für Schicht, also diese Schichtung, das erschließt sich, glaube ich, unmittelbar mit dem Blick auf diese Arbeiten. Überzeichnet, überdruckt er Textpassagen, Wörter, Zeichen, überzieht Buchstaben, Wörter mit einem Farbcode horizontaler Linien, Textteile werden eingefärbt und in rhythmische Farbstreifen übertragen, in den Hamlet-Studien zum Beispiel. Wird dabei das überzeichnete Eingefärbte für ungültig erklärt, kann es als Korrektur ein Prozess des Zeichnerischen, Radieren, Löschen, Überzeichnen, als eine Hervorhebung oder als eine Ergänzung des Textmaterials gelesen oder gesehen werden, indem man sich in den Textarbeiten von Marc Wiesel fokussiert, öffnet sich ein sogenannter Hypertext, in den der Betrachter in einen grafischen Fluss eintauchen und schwimmen kann. Grenzenlos, wenn man sich die Zeit dafür nimmt. Aus der Fläche wächst ebenfalls eine skulpturale Präsenz der Zeichen. Das erkennt man sehr gut in den Faustschen Studien, also in den 27 Szenen, die im Plattendirektdruck auf Acryl im Quadrat dort gedruckt sind. Antonia Napp schrieb in ihrem Katalogbeitrag: Es ist wie ein erratisch wirkender Buchstabenrausch. Dieses Zitat fand ich ganz wunderbar und beschreibend, weil man sich tatsächlich diese Bewegung und das Gefühl, sich mit den Arbeiten, mit diesem Schwarm auch von Zeichen auseinanderzusetzen, vorstellen kann. Ein Bild ist das, was ein Kunstwerk im Betrachtenden entstehen lässt, was diesem aber möglicherweise gerade nicht darstellt. Oder anders gesagt, ein Bild ist das, was entsteht, wenn ein Werk diskursiv befragt wird, sozusagen als ein ganz natürlicher Prozess auch der Bildgenese. In den Notizen befragt Marc Wiesel sich selbst und gibt uns Betrachtern seiner Arbeit verschiedene Perspektivoptionen. Ist eine Collage ein Objekt? In diesem ersten Notiz fragt er das, ist eine Collage eine Collage, ist eine Collage ein Kunstwerk und so weiter. Man versteht sofort, dass der Künstler einen großen Spaß, eine Freude und einen sehr spielerischen Umgang mit Wörtern, mit Satzkonstruktionen, mit Aussagen, mit Definitionen auch hat. Und man erkennt auch sehr schnell, wenn man auf die Textarbeiten, also diese Textnotate schaut, dass das Zitat in besonderer Weise immer wieder vorkommt. Das Zitat als eine Bild-, Text-, Collage oder Montage, in der Marc Wiesel immer wieder auch auf andere Künstler und ihre Werke, Künstlerinnen, Entschuldigung, und ihre Werke verweist, die, das könnte man meinen, zu seinem künstlerischen Kanon gehören. Die Arbeiten setzen den Dialog mit Künstlerkollegen zu ihren Arbeiten künstlerisch in Szene. Das Bildzitat als eine Übernahme eines Elements aus einem anderen Werk erscheint als eine sehr bewusste Bezugnahme auf bestimmte Werke. Es wirkt für mich jedenfalls wie eine Form von sehr intimem, kollegialen Dialog, den Marc Wiesel zunächst in der Erhabenheit musealer Räume, aber auch filmischer und musikalischer Begegnungen führt und im Anschluss eben in eigene neue Arbeiten übersetzt. Die Ausstellungsselfies, die wir arbeiten hier zum Beispiel mit Silber und dort, die Begleitbilder und mit Ausstellungsbesuchen bei Brotas, Semizaug, Isa Genskin oder auch die Fragen zu Kunst 30 mal 30, in denen Baldessari, Jonathan Monk, Malevich zum Beispiel, Polke, Yves Klein in unterschiedlichster Weise zu Wort kommen, in dem kleinste Versatzstücke oder immanente Teile ihrer Werke als ganz bewusste Reminiszenzen, Interventionen und Selbstbefragung auf der Fläche im Format 30 mal 30 erscheinen. Das Quadrat nimmt auch die Arbeit Looking for Carl André, der rote Teppich mit Marmorfliesen, zitathaft auf. Aus der Be Beobachtung entstanden, plakatierte es Bodenarbeiten Karl Andrés, die den Ausstellungsbesuchern vor richtungsweisende Entscheidungen stellen. Wo entlang kann ich gehen? Darf ich ein Kunstwerk eigentlich betreten? Darf man es anfassen? Verliert ein Kunstwerk vielleicht seine Autonomie, wenn es plötzlich benutzbar ist? Er wächst eben aus einer skulptural gedachten Bodeninstallation plötzlich eine funktionale Nutzfläche. Fragen, die Marc Wiesel auch uns mit auf den Weg gibt, wenn er uns eigentlich auffordert, durch die Distanz zwischen dem Teppich der Bodenarbeit und dem Schild an der Wand, mittig und dann auch in der rechten Begrenzung der Arbeit, diese zu lesen und verstehen. Also wir müssen uns entscheiden, gehen wir auf das Werk, um vielleicht den Hintergrund dieser Arbeit, den Bedeutungsgehalt zu verstehen, oder halten wir uns respektvoll zurück? Mir ist beim Lesen ein Zitat eines Freundes immer wieder in den Sinn gekommen, also beim Lesen und Durchblättern des Katalogs von Marc Wiesel, des Philosophen Markus Steinweg. Der hat in einem wunderbaren Aufsatz formuliert: Ohne Fantasie keine Kunst, keine Philosophie, keine Politik. Immer richtet sie sich gegen die Rede von der Alternativlosigkeit. Zwingend verpflichtet sie, die Fantasie, die Arbeiten in einer Kontingenz. So, wer Fantasie aufbringt, beginnt die Realitäten aufzulösen, ihre Diktate und Tatsachen, Stereotypen und Doktrinen. Indem sie dem Etablierten opponiert, widersetzt sich die Fantasie der Wirklichkeit und lässt Kunst entstehen. Die Arbeiten von Marc Wiesel durchbrechen an verschiedensten Stellen unsere Sehgewohnheiten. Im Spiel, sie irritieren die Ordnung des Bekannten und Gewussten und fordern uns alle zum Verlassen unserer Vertrautheitszone oder auch Komfortzone in einem musealen Raum auf. So viel als von meiner Seite als eine kurze Anregung, Gedankenanregung in den weiten Kosmos dieser gar nicht kleinen, sondern so umfangreichen Ausstellung, die sozusagen uns an unterschiedlichsten Stellen immer wieder anteasert, näher zu schauen, uns suggeriert, dass wir sozusagen Bekanntes wiederfinden und bereits mit einem kurzen Blick schon verstehen, worum es geht, und dennoch auffordert, hinter die Oberfläche zu schauen und eben immer den Prozess des Kunstwerdens, des Gestaltens auch, vom Moment der Idee an im Hinterkopf tragen. Marc Wiesel gibt ein Stück auch, meine ich, seiner Verantwortung als Künstler sehr großzügig an die Betrachter ab, indem er eben auch uns tatsächlich hier eine Autonomie verwalten lässt und auffordert, Selbstentscheidungen zu treffen. Das hat mich sehr berührt im Gespräch nochmal, als es um die Frage ging, wie verhält es sich und in welchem Verhältnis stehen die kleineren zu größeren, frühere sozusagen beginnende Arbeiten in einem Prozess, die Notizen, Zitate zu dem fertigen Werk. Die Gleichförmigkeit, nicht aber die Gleichberechtigung der unterschiedlichen Teile, die sich am Ende in einem Werk zusammenfinden, ist herausfordernd, meine ich, für die Betrachter, ist aber eben auch eine Chance, sich selbst auf eine eigene Interpretationsreise und auch Sehreise zu diesem sehr großen Werkkosmos zu begeben. Herzlichen Dank an Marc Wiesel.